ARD. MDR Kultur. Diskurs.
Am Mikrofon Stefan Pietraszewski im Gespräch mit Lutz Hillmann, Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen, das einzige zweisprachige Theater in Deutschland, oder?
Das ist nicht hundertprozentig korrekt, weil es sind drei Sprachen, die bei uns gesprochen wird, nämlich neben dem Deutschen auch Obersorbisch und Niedersorbisch, zwei nachgewiesene selbstständige Sprachen.
Mhm. Bautzen, eine alte mittelalterliche Stadt an der Spree im Oberlausitzer Bergland an der Grenze zu Tschechien, da entspringt die Spree, die hier durch die alte Stadt Bautzen eben fließt, die auf einem Granitfelsen liegt, wunderschön gelegen, auch eine wunderschöne Landschaft drumherum, und Sie kommen auch hier aus der Region, aus Neukirch.
Das ist richtig, ja. Das ist auch im Oberland, in der Oberlausitz. Und ich bin eigentlich auch ganz stolz auf die Herkunft, weil das sehr bodenständig ist. Hat mit dem Granit zu tun, auf dem wir hier stehen.
Granitmischel. Und Sie haben eine Ausbildung gemacht. Zunächst, glaube ich, war das Mähdrescher der DDR-Marke Fortschritt, wenn ich das richtig weiß. Viele DDR-Biografien haben am Anfang so einen Moment. Und dann aber Schauspielstudium in Leipzig. Dann waren Sie, glaube ich, Schauspieler am Staatsschauspiel Dresden im Studio. Mhm. Und dann gingen Sie nach Bautzen und sind hier Intendant seit 1999.
Alles richtig.
Ja, Sie haben hier viel aufgebaut. Das Sommertheater auf der Ortenburg ein Beispiel, das ist jährlich wirklich ein Magnet mit 35.000 bis 40.000 Zuschauern. Mhm. Also das ist für ein Sommertheater in der Region hier in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen richtig viel. Wird, glaube ich, nur noch getoppt von den Erfurter Domfestspielen.
Ja.
Und das Theatergebäude ist saniert. Sie haben ein Puppentheater neu gebaut auf der Ortenburg. Und dann kam 2015 etwas Unerwartetes, nämlich Drohungen. Weil Sie im Oberlausitz TV etwas gesagt haben, als minderjährige Geflüchtete in einem Landschulheim in Neukirch einquartiert werden sollten. Und da haben Sie etwas verkürzt gesagt, ich zitiere das mal: Ich kann mir keinen Ort vorstellen, wo man mehr Kinder und Jugendliche gebrauchen könnte als Neukirch. Ein Ort, der vergreist. Das macht mich wütend. Und da erkenne ich auch die Oberlausitzer und auch unsere Region nicht mehr wieder. Zitat Ende. Was haben Sie denn von den Oberlausitzer damals erwartet, weil Sie sie eben nicht wiedererkennen?
Ja, wenn man sich ein wenig mit der Geschichte der Oberlausitz, das ist eine uralte Kulturlandschaft, die sehr selbstbewusst eigentlich ist, beschäftigt, dann kommt man automatisch drauf, dass das eine der tolerantesten Gegenden Europas gewesen ist. Weil es gab ja Zeiten, in denen zur selben Zeit zum Beispiel Katholiken und Protestanten emigriert sind und sich in Sicherheit gebracht haben. Mhm. Und das hing mit diesem Status zusammen, dass das nie dominiert wurde durch einen König oder einen Großfürsten, sondern dass die Landstände, auch die Ortschaften, die absolute Hoheit hatten und sich dann im Konvent zusammenfanden. Und wenn man das so alles kennt, denkt man, ey, das muss sich doch irgendwie vererbt haben, das muss doch irgendwie da bleiben. Und das war so ein bisschen die Hoffnung, dass da das Gedankengut noch ein bisschen übrig geblieben ist. Heute nicht mit der Urangst oder der Urablehnung gegenüber allem Fremden gerechnet, die in den Oberlausitzern genauso verankert ist wie wahrscheinlich in vielen anderen Menschen.
Hat sich das noch zugespitzt? Also wir haben jetzt gerade von 2015 geredet, also jetzt 10 Jahre später, diese Urangst, ist das mehr geworden?
Weiß ich nicht. Sie wird zumindest, das ist auch das heutige Gefühl, über die wird offener gesprochen als noch vor Jahren. Das finde ich ja erstmal gar nicht schlecht. Das muss ja alles irgendwie raus in einer Demokratie, muss alles diskutiert werden. Das ist das Wesen einer Demokratie, ob man es gut findet oder nicht.
Also 2015, dieser berühmte Merkel-Satz, wir schaffen das, hat sie gesagt am 31. August 2015 auf einer Bundespressekonferenz. Was hat das damals für die Theater bedeutet? Also war den Theatern oder jetzt konkret dem Theater Bautzen und Ihnen klar, dass man mit dem Theater jetzt irgendwas machen muss?
Ich war voll auf der Seite von dieses Satzes. Und ich, wenn man sich die Chronologie auch der politischen Ereignisse wie diese Züge voll mit geflüchteten Menschen durch die Städte geschoben wurden und nirgends an, in Wien, in Budapest, nicht angenommen wurden. Also wo dann die Menschen durstend in den Zügen waren und Angela Merkel in einem fast christlichen Anflug gesagt hat, wir helfen das, wir nehmen die, kommt jetzt mit dem Zügen hierher. Und die alle um uns herumliegenden Staatschefs ließen eigentlich Angela Merkel im Stich. Das lässt sich nachweisen an den ganzen Vorgängen, die da waren. Da war ich voll auf der Seite und habe gesagt, na klar, müssen wir da was machen. Mhm.
Für die Theater, also?
Und das hat natürlich dann auf die Arbeit, die man hat, und das war ja bei meinem Kollegen genauso, also die im Theater arbeiteten und auch die Kollegen an den anderen Theatern, die hatten eigentlich fast alle durchgängig das gleiche Gefühl, den gleichen Impuls. Wir müssen da jetzt helfen.
Gab es da eine Idee, was man dann tun könnte? Also ich sage jetzt nochmal, in Dresden war ja relativ schnell dann die Idee einfach den Raum zur Verfügung zu stellen und so ein Montagscafé zu gründen. Das hat sich auch gehalten bis heute. Gab es da Ideen in Bautzen?
Naja, das gibt ja eine ganze Reihe auch an Laientheater-Aktivitäten, die wir haben. Wir haben ein sorbisches Jugendtheater, ein sorbisches Kindertheater, wir haben einen anderen Theater-Jugendclub und so, wo mitgearbeitet wird. Und es war sofort, wurde auch gefragt, ob das geht, aber ich habe auch sofort ja gesagt, waren arabische Jugendliche, afghanische Jugendliche, wurden sofort in das sorbische Jugendtheater mit aufgenommen und spielten dort mit, fand ich eine großartige Geschichte. Und als es dann zu diesen nicht ganz rühmlichen Vorgängen bei uns auf dem Kornmarkt, auf der sogenannten Platte kam, wo diese jungen Leute so dann auch durch die Gegend gejagt wurden. Nicht ganz unschuldig waren sie, ne? Auch an der Konfrontation, die da stattfand, das muss man auch sagen. Dann waren das auch welche von denen, die wir bei uns im Theater mit hatten. So dass es für mich dann, wollen wir sagen, erstmal die Pflicht war, mit denen zu reden. Und die saßen dann auch bei mir am Tisch und wir haben dann mit denen gesprochen und denen erstmal erklärt, was da medial jetzt gerade abgeht. Also was da stattgefunden hat, für eine Wirkung auch für andere Geflüchtete haben kann und so. Und die haben Bauklötze gestaunt und haben das natürlich alles in der Dimension überhaupt nicht abschätzen können. Und ich habe die dann in Schutz genommen. Ich habe die dann in Schutz genommen, auch in den Interviews, und habe gesagt, also wir haben doch auch ungezogene Kinder manchmal und die machen Blödsinn. Und dann verteidigen wir sie auch vor Lehrern oder vielleicht sogar vor der Polizei. Also verteidige ich die jetzt auch, weil die sind manchmal unüberlegt. Das sind junge Leute, die wissen manchmal wirklich nicht richtig, was sie tun. Da sticht der Hafer oder so. Ja. Und da bin ich auch sehr angefeindet worden, weil ich da so ein Verständnis hatte und habe das ein bisschen so gleichgesetzt mit denen. Bin ja auch Vater und so, man weiß ja ungefähr, was ist. Das hat mich auch sehr bewegt, also dass es da wenig Verständnis gab, sondern dass da schon so ein Schwarz-Weiß-Denken, so eine Pauschalisierung stattfand.
Ja, 2015, also nochmal auf diese Sache mit dem Oberlausitz-TV zurückzukommen, da. Sie hatten lange Jahre in Neukirch immer den Ritter Valentin gespielt, wenn ich das richtig weiß, beim
Töpferfest. Zum Töpferfest, ja. Super Nummer, ja.
Plötzlich war das alles nichts mehr wert und Sie wurden da quasi ausgeladen.
Ne? Es hat mich sehr getroffen, dass da am Ortseingang steht, wir brauchen den nicht, den Hillmann, scher dich doch weg. So, das war so ein großes Transparent. Ich kam da mit dem Auto gefahren, wollte zum Töpferfest und dort den Ritter Valentin geben und dann plötzlich hängt da so ein Transparent gegen mich. Gegen mich persönlich. Also ich hatte das noch nie vorher erlebt. So, ich hatte im Grunde genommen eigentlich nur sehr viel Lob und so und sehr viel Anerkennung erfahren, nur für das, was wir im Theater machen. Und jetzt plötzlich sowas, das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Würde mir jetzt nicht mehr so passieren, aber damals war das ziemlich schlimm.
Sie sind ja auch nicht nur Intendant am Deutsch-Sorbischen Volkstheater am Bautzen, sondern auch Vorsitzender lange Jahre gewesen der Landesgruppe Sachsen im Deutschen Bühnenverein. Wie hat das auf die anderen Theater damals gewirkt? Was hat das bedeutet? Also wurde das im Bühnenverein diskutiert, was man da machen kann?
Klar, also das war ja verblüffend. Also fast alle Theater haben Aktivitäten entwickelt. Also eigentlich alle sächsischen Theater, fast alle, die sich da engagierten und eine Haltung bezogen und so weiter. Da gab es schon eine Einigkeit. Und da fühlte man sich dann auch nicht so allein. Also man merkte schon, man wähnte sich ja, oder wähne ich mich ja immer noch auf einer humanistisch guten Seite, wenn man sowas macht. Ne? Hat sich jetzt ein bisschen verschoben, das Ganze, weil eben nach dieser großen Welle, die da gekommen ist, sich eben auch nichts änderte, auch nichts Ordnendes änderte. Und das wird von vielen natürlich, und ich glaube auch mit Recht, kritisch beäugt. Dass also so war das Asylgesetz in Ursprüngen von den Vätern unseres Grundgesetzes nicht gemeint.
Bleiben wir noch mal kurz bei 2015 und gehen ins nächste Jahr 2016. Da gab es einen großen Zufall. Es gab das Sächsische Theatertreffen in Bautzen. Also Bautzen hat nicht nur die Spree, sondern auch ein Theatertreffen. Mhm. Und das war nun zufällig 2016 in Bautzen, ja, also an ihrem Haus. Und da war das, wenn ich mich richtig erinnere, auch ein großes Thema. Also diese Frage, was haben die Theater jetzt in dieser geflüchteten Krise gemacht?
Wir haben das Thema aufgegriffen und haben gesagt, das ist ja mal ein Thema, wenn sich alle Theater Sachsens treffen und alle engagieren sich, dann können wir doch mal die Erfahrungen dort bündeln und uns austauschen drüber und das im Grunde genommen auch der Öffentlichkeit präsentieren, was da alles lief. Und im Begleitprogramm, neben den Inszenierungen, die wir bei dem Theatertreffen ganz traditionell uns gegenseitig spielen, haben wir am Rande dessen Kolloquien, Gesprächskreise, auch Ergebnisse vorgespielt und haben darüber geredet, wie gehen wir mit der Situation um, wo so viele Menschen aus anderen Kulturen plötzlich zu uns kommen. Und das war eine super Sache, muss ich ehrlich sagen. Das hat sehr vieles mobilisiert. Wir haben eben zum Beispiel Verbindung aufgenommen zur Universität in Leipzig und da haben wir auch universitäre Unterstützung bekommen, dass das Ganze auch auf eine abstrakte Ebene gehoben wird. Waren Studenten davon da, die das alles begleitet haben, auch die ganzen Geschichten. Das war wirklich sehr gut, auch dass es plötzlich auch mal uns gegenseitig bewusst wurde, was die anderen Theater jeweils machten an den verschiedenen Orten Sachsens.
Und es war, glaube ich, auch die Geburtsstunde von einem Theaterfestival auch und das hatte diesen Namen Willkommen anderswo.
Richtig. Und wir hatten zu diesem Theatertreffen, zum 9. Sächsischen Theatertreffen, schon zweimal so Runden, wo wir zusammengeführt haben, verschiedene Aktivitäten, die wir mit dem Titel, das haben wir gemeinsam mit der Uni Leipzig erfunden, Willkommen anderswo nannten. Und das waren also zwei große Veranstaltungen innerhalb dieses Theatertreffens. Und dann haben wir einfach weitergezählt und haben gesagt, 2017 dann das Festival, wo wir Aktivitäten aus ganz Deutschland einladen, das wird dann Willkommen anderswo 3 2017. Und das war eine grandiose Veranstaltung.
Das ist auch schon was Besonderes, dass im Bautzen ein deutschlandweites Festival stattfindet und von dort aus Gastspiele in Anführungsstrichen einlädt, wo Theaterarbeit mit Geflüchteten vorgestellt wird und gesammelt wird.
Wir hatten Gastspiele aus München, aus Berlin, vom Gorki-Theater, die alle da waren und noch aus Zwickau und aus Heidelberg und überall waren Gastspiele da. Das war wirklich wunderbar. Und die jungen Leute waren hauptsächlich natürlich junge Leute, die da mitmachten. Die haben da in unserem Burgtheater, wo wir das veranstaltet haben, eine solche Atmosphäre verbreitet. Nach jeder Aufführung wurde auf der Bühne dann vom Publikum auch getanzt und es war ein großartiges Gemeinschaftsgefühl, was da entstand. Und es bewahrheitete sich das, was ich immer geglaubt habe, dass nämlich gerade das ungeheuer die Theater auch zusammenführen kann, dieses Anliegen, damit umzugehen mit der neuen Situation.
Sie machen das seitdem kontinuierlich. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Rhythmus, alle zwei Jahre, oder?
Ja, wir haben dann 2019, 2020, 2022 und 2024 jeweils ein Festival Willkommen anderswo durchgeführt.
Das heißt, das nächste könnte 2026 dann stattfinden?
Richtig gerechnet.
Und es ist noch eine zweite Sache entstanden, auch das eine Besonderheit, und das heißt Thespis-Zentrum. Das müssen Sie auch erzählen.
Ja, das war dann eigentlich der sich aufdrängende Gedanke, das Ganze muss ja irgendwie, kann ja nicht ein Strohfeuer gewesen sein, wo der Rauch sich verzieht, das Feuer ausgeht und dann Schluss wieder. Das war eigentlich so immer, da habe ich immer was dagegen, gegen diese Strohfeuer, muss ich sagen, auch ganz persönlich. Ich kann das nicht leiden, wenn man sich da hervortut und dann ist es wieder weg. Deswegen versucht das irgendwie auch eine Dauerhaftigkeit zu bringen und vielleicht auch die Chance, die Theater bietet, mit dem gemeinsamen Spielen auf der Bühne, sich zu verstehen, zu entpauschalisieren, sich selbst zu verstehen, den anderen zu verstehen, gerade ganz unterschiedliche Leute und das dann vielleicht sogar noch an ein Publikum zu vermitteln, was das dann dieses Gefühl auch noch mitnehmen kann. Das war die Idee, denn diese Möglichkeit, die das Theater damit bietet, mit dem gemeinsamen Spielen, gemeinsam spielen auf der Bühne, das hat kein anderes Medium. Und daraus auch was zu machen, was Nachahmenswertes zu machen und ein Zentrum zu gründen, wo man das besichtigen kann, von dem man vielleicht auch lernen kann, wo man sich austauscht über die ganzen Dinge, die diesbezüglich passieren in Deutschland, das war so ein bisschen der Grundgedanke.
Und es scheint auch sehr erfolgreich gewesen zu sein, denn es gab im letzten Jahr dafür einen Lessing-Preis oder Lessing-Förderpreis. Also ja. Lessing, also berühmter Dramatiker, auch geboren in der Nachbarstadt von Bautzen-Kamenz, und der Sächsische Freistaat vergibt diesen Lessing-Preis. Ja. Und den hat 2024 eben Georg Chenoux bekommen. Das ist so ein, man kann sagen, Vollblut-Theatermacher. der das Thespis-Zentrum hier bis letztes Jahr geleitet hat. Genou ist ja bis zum Ukraine-Krieg im Donbass gewesen und hat dort Theater gemacht und musste dann dort logischerweise die Brücken abbrechen, kam dann nach Bautzen und hat hier Theater gemacht, eben mit Geflüchteten, und hat dann eben diesen Preis bekommen. Also das ist einerseits viel Ehre, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Finanzierung des Thespis-Zentrums nicht gesichert ist oder lange nicht gesichert war. Wie kann das sein, dieser Widerspruch? Also man findet was gut und auf der anderen Seite gibt es dafür kein Geld.
Ich würde jetzt schon mal noch ergänzen wollen, dass wir 2020 auch den Sächsischen Integrationspreis mit dem Thespis-Zentrum bekommen haben. Und der Lessing-Preis war dann irgendwie schon die Krönung für Georg. Das, was ja untrennbar mit Thespis verbunden war. Und das ist schon, das hat uns schon stolz gemacht, das ist richtig. Aber merkwürdigerweise zählt das dann, wenn es schwierig wird, nicht. Und das ist schon ein bisschen zynisch, gerade, das haben wir ja schon besprochen, die Theater, die sich sehr vehement in die Willkommenskultur mit eingemischt hatten, Projekte gestartet haben, versucht haben, humanistisch einen humanistischen Ton reinzubringen in die ganze Geschichte, jetzt am Ende darunter leiden, weil natürlich die Geflüchteten, die bei uns sind, eine ganze Menge Geld kosten. Und die Unterkunft und so weiter. Und
also Geldkosten, weil der Bund hat dieses Thema delegiert an die Kommunen. Ja. Die Kommunen müssen das finanzieren, mitfinanzieren. Und das ist natürlich ein Posten, der jetzt dazugekommen ist seit 2015.
Und der ständig steigt. Und man fragt sich natürlich, ob der Staat das alles auch wirklich bezahlen muss. Ne? Wenn man bedenkt, dass von den Asylanträgen, die gestellt werden, nur ein Bruchteil positiv beschieden wird und alle anderen, die kein Asyl gewährt bekommen, trotzdem bei uns untergebracht und auch das Leben finanziert wird. Das ist schon eine sehr großzügige Geste, die Deutschland da macht. Und dass man das dann, wenn das alles immer teurer wird, nicht auf Dauer durchhält, das ist auch klar. Und das haben wir, und vor dem Punkt stehen wir jetzt. Deswegen implodieren ja die Systeme jetzt, auch das Sozialsystem, auch die Sozialversicherung, auch das ist, spielt ja mit eine Rolle, die Krankenversorgung und so weiter wird ja auch gewährt.
Was heißt es für die Theater? Also wir sind ja jetzt fast an dem Punkt angekommen, wo ein Blick in die Zukunft gewagt werden kann. Also momentan, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist die Situation für die Theater nicht gut und es sieht auch nicht so aus, als wenn es besser wird.
Es ist zumindest die Zeit vorbei, wo nicht so sehr gefragt wird, sondern jetzt ist die Zeit der Selbstbegründung wieder da, der Selbstrechtfertigung oder des Nachweises, dass man wirklich notwendig ist. Deswegen werden die Theater sich aber alle richtig positionieren müssen und über sich selbst klar werden müssen, was sie dann eigentlich da machen in dieser Gesellschaft. Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Ich habe immer ein Problem gehabt mit diesem Begriff der Systemrelevanz, die ja bei Corona immer geisterte. Da hatte ich immer ein Problem. Ich glaube, dass man das nicht generell mit Ja beantworten kann, was die Theater betrifft. Aber dennoch ist das Theatersystem, das deutsche Theatersystem, natürlich ganz wichtiger Bestandteil dieser Kultur dieses Landes. Und viele Bürger fühlen sich natürlich auch in dieser Kultur zu Hause. Ja? Das muss man verstehen und das muss man auch das. Und die wollen natürlich dann auch so eine gewisse Tradition behalten und so einen Halt, an bei dem man ist. Und das gerät immer mehr ins Wanken. Und wir werden uns als Theater sehr viele Gedanken machen müssen, ob wir uns auf diese Tradition beschränken oder inwieweit wir auch vollkommen innovativ über die Zukunft nachdenken mit unseren Formen, die wir machen.
Also, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, nehmen Sie gerade eine Kraft wahr, die das Theater so ein bisschen zerreißt. Auf der einen Seite gibt es eben dieses, sag ich mal, klassisch traditionell geprägte Stadttheatersystem, was auch viele sich so wünschen, dass es beibehalten wird. Und auf der anderen Seite gibt es diese neuen Aufgaben, die, so wie ich das jetzt raushöre, auch noch gar nicht in den Strukturen verankert sind. Was wird da jetzt passieren in den nächsten Jahren?
Na, wir haben es ja versucht, das in den Strukturen auch durch das Thespis-Zentrum irgendwie zu verankern. Aber wenn man die Fläche betrachtet, sind es doch eher Strohfeuer, die diesbezüglich irgendwie mal auflodern und dann wieder weg sind. Also da ist auch keine Kontinuität drin. Und darüber müssen wir uns austauschen. Ich dachte, dass das Thespis-Zentrum da auch nutzen kann, aber also auch für zum Austausch zu diesem Thema.
Also man zieht sich vielleicht auch dann eher so wieder auf so eine sichere, das haben wir jetzt schon immer gemacht und die letzten 100 Jahre und dann sorgen wir erstmal dafür, dass das weiter funktioniert und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ist das so eine Mentalität?
Das ist ja ein vollkommen nachvollziehbarer Impuls, glaube ich, für die Menschen, die in Unsicherheit sind. Wonach sehen die sich?
Die
Theater machen das auch ganz genauso. Natürlich, die müssen ja auch gucken, was die Zuschauer in den jeweiligen Regionen auch gerne haben. Das kann man ja nicht ignorieren. Man kann an denen ja nicht vorbeiarbeiten. Und gerade in Sachsen, wo wir durch das Kulturraumgesetz ja unvergleichlich viele Theater in den ländlichen Kulturräumen haben, in Städten, wo anderswo gar kein Theater mehr vorhanden ist, wo wir da noch reiches Theaterleben haben, was jetzt alles unter Bedrohung steht. Wir haben ja GmbHs, die in Insolvenzgefahr stehen in Sachsen, wo wir auch jetzt viel versucht haben zu bewegen, dass das erhalten bleibt. Auch die Regionen dringend darauf angewiesen sind, um nicht die letzte Attraktivität zu verlieren, dass diese Theater in den Regionen bleiben.
Ich habe zum Schluss noch drei Fragen, ganz einfache. Und zwar die erste Frage ist, was haben wir in den letzten 10 Jahren geschafft? Also bezogen nochmal auf diesen Satz von Angela Merkel.
Ja, wir haben zumindest Erfahrungen gesammelt, was das alles betrifft. Irrtümer, denen wir unterlegen sind, aber auch Erfolge, die wir gefeiert haben. Das ist ja erstmal schon viel wert. Also und das darf man auch nicht vergessen und auch nicht ignorieren. Wir haben gelebt, wir haben das versucht zu leben, so intensiv und konsequent wie möglich. Und das habe ich schon gesagt, das haben alle Theater gemacht. Und daraus muss man Erfahrungen ziehen. Mhm. Also wir sind dort nicht am Nullpunkt. Und wir haben, das glaube ich schon, dass sich an den Theatern was verändert hat. Also die Ensemble setzen sich diverser zusammen. Wir haben auch bei den Regisseuren und Regisseurinnen ganz auch andere Leute, die andere Handschriften, andere Kulturen, andere Gedanken, andere Emotionen mit in die Theaterarbeit reinbringen. Das ist ganz eindeutig auch bei den kleineren Theatern. Also das kann man schon sehen. Und da haben wir schon einiges geschafft. Wir haben auch alleine bei uns im Theater natürlich auch Leute, die jetzt bei uns arbeiten, die aus dieser Zeit eigentlich bei uns sind. Mhm. Und das ist natürlich, wir haben schon was geschafft. Vielleicht zu wenig. Also wenn ich habe gelesen, wie viele der Geflüchteten jetzt, die 2015 gekommen sind, jetzt in Arbeit sind. Da gibt es dann auch noch ein bisschen Streit über dieses Gutachten. Aber das sind ein bisschen über 60%. Das ist natürlich zu wenig.
Mhm. Was haben wir nicht geschafft?
Ja, wir haben im Grunde genommen es nicht geschafft, die Gesellschaft zusammenzubringen über dieses Thema. Da war sehr viel Idealismus unterwegs und hat ignoriert, dass es da eben auch noch viele Urängste gibt, die man ja auch, wo man sagt, menschheitsgeschichtlich begründen kann. Wir haben es nicht hingekriegt, Ressentiments abzubauen. Die sind eher gewachsen. Ja. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Man muss es akzeptieren. Man darf es auch nicht unter den Teppich kehren und so tun, als gäbe es das nicht. Das gibt's und wir müssen darauf eingehen. Wir müssen auch in unserer Arbeit am Theater darauf eingehen, dass es da ganz unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Vielleicht haben wir sogar einen neuen Graben gemacht in der Behandlung dieses Themas.
Und die dritte Frage wäre, wie hat die Migration die Kultur in Deutschland in den letzten 10 Jahren verändert?
Naja, die ist diverser geworden. Das ist ganz klar. Es sind andere Menschen bei uns, und das spiegelt sich natürlich auch in den Theaterarbeiten wieder. Es spielt sich in den Thematiken wieder. Viele Theater haben auch im Hauptspielplan, nicht nur als Projekte, im Hauptspielplan solche Themen aufgegriffen. Ja, auch die Theaterliteratur widmet sich diesem Thema ganz eindeutig. Das muss ja so sein. Und dadurch sind die Spielpläne diverser geworden, auch offener geworden. Gab eben eine Zeit, wo das alles sehr eingleisig und sehr dogmatisch besprochen wurde. Das war unangenehm. Für mich sehr, sehr unangenehm, dass man sich nicht mehr frei äußern kann. Und ich glaube, jetzt haben wir eine Situation, um das positiv zu sagen, die der Demokratie zuträglicher ist in den Theatern, weil mehr wieder sagbar geworden ist, ohne dass man gleich als Nazi oder andererseits als Gutmensch eingestuft wurde. Und das ist eigentlich wahre Demokratie, weil Demokratie ist Meinungsaustausch, Meinungsstreit, Suche nach Kompromissen. Das ist eigentlich Demokratie. Ich glaube, das wird in den Diskussionen, die es so gibt, über unsere Demokratie oder wie auch immer vergessen. Ich glaube, dass das nicht so richtig klar ist. Jeder, der anfängt, eine Meinung zu unterdrücken, unterdrückt die Demokratie. Das ist so. Und ich bin froh, dass das jetzt wieder aus meinem Gefühl heraus etwas freier geht. Ich kann auch in diesem Gespräch, was wir jetzt gerade geführt haben, Dinge sagen, die ich vielleicht vor 10 Jahren so hätte können gar nie sagen. Und oder ich hätte müssen mit mehr Kritik rechnen. Das geht heute und das ist ein gutes Gefühl. dass sich das wieder in die Richtung, eigentlich in Richtung Demokratie bewegt in diesem Land.
Lutz Hillmann, Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen. Vielen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Stefan Petraszewski. Danke fürs Zuhören.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.